Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Uns schützt ja die Statistik. Wir kriegen vielleicht mal eine Erkältung oder verknacksen uns beim Hoverboardfahren vielleicht noch den Knöchel. Aber ernsthaft krank werden wir eigentlich nicht. Und Krebs kennen wir meistens nur aus der Ferne. Von den Großeltern, vielleicht noch von unseren Eltern. Aber wir? Miriam war 25, als sie die Diagnose bekam. Die Diagnose war damals Vulvakarzinom. Heute hast du deine eigene Kampagne, Fuck Cancer, und bist bei mir zu Gast, Miriam von M. Warum Miriam von M? Man findet ja deinen richtigen Nachnamen auch online.
Ja, richtig. Ich heiße wie ein Gliedmaß. Nein.
Fuß.
Richtig, ja. Das ist auch nur ein angeheirateter Name. Ich war ja schon verheiratet gewesen. Und das von M stammt tatsächlich aus einem von, der meine Familie hat. Ja, und ich habe ihn aber abgelegt und habe dann irgendwann gedacht, ach naja, zum Künstlernamen reicht's dann doch noch.
Und das M, ist das der Meier, Buchstabe der Familie?
Meier, ja.
Die heißt nicht von Meier ursprünglich.
Doch.
Die heißt von Meier.
Ja, richtig. Ja.
Miriam von Meier, ja. Heute Abend zu Gast, die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Danke.
Die Radio Wissen.
Miriam von M ist zu Gast. Miriam, am Anfang ist das immer so, wir haben eine Herausforderung an jeden Gast.
Ich bin gespannt.
Darfst du dir was wünschen?
Oh Gott.
Oder aussuchen, mal gucken. Ja. Hier steht, hey ho, ihr zwei, Smiley. Hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten mit Miriam von M. Erstens, Tour durch den Yosemite Nationalpark in Kalifornien, circa 2 Stunden entfernt von Merced?
Merced, ja.
Merced, hinten betont, von Merced,
ja.
Wo Miriam aufgewachsen ist.
Richtig, ja.
Da bist du aufgewachsen?
Ja, also nicht direkt in Merced, also in Merced County.
Great,
ja. Yeah, in einem kleinen Kaff, das sich Winton nennt, also W-I-N-T-O-N. Und das ist unweit halt von Merced. Merced ist so die nächste große Stadt, die wirklich groß ist, die dann halt in der Nähe ist.
Warst du schon mal im Yosemite?
Ja, also da waren wir immer. Also
wir waren in unserer ganzen Jugend im Yosemite. Hallo.
Ja, schon allein die Schule hat ständig irgendwelche komischen Ausflüge dahin gemacht und es ist auch nicht weit weg. Also bist vielleicht eine Stunde, anderthalb maximal mit dem Auto unterwegs und dann bist du halt in diesem geilen Naturschutzgebiet und diesem wunderschönen Park mit Wasserfällen und Fluss und überhaupt.
Das gibt ja auch was.
Das ist toll. Also haben wir dann direkt am Wasserbett quasi gezeltet. Das darfst du ja da drüben. Also ist ja im Gegensatz zu hier, darfst du ja nicht wild zelten. Das darfst du da drüben aber schon machen. Und das ist halt richtig schön. Das war echt total naturpur. Ich bin heute nicht mehr so der Naturfreak. Weiß ich nicht. Hat sich irgendwie abgelegt. Ich war jung und da machst du alles mit, ne?
Ja. Also du warst schon mal da. Bei zweitens steht, oh ja, passt, Tätowier-Workshop mit Übungen auf Kunsthaut. So gummiähnliches Zeug steht da in Klammern.
Ah, gut, ja.
Wäre das deins?
Ach du Schande, ich glaube, das glaubst du nicht. Ich habe mal versucht, auf so einer Schweinehaut zu tätowieren.
Im Yosemite?
Nein, es war hier in Deutschland. Ich habe gedacht, eine Freundin von mir hat sich eine Tattoo-Maschine gekauft. Da konntest du dir so, beim Metzger konntest du dir dann so Schweinehäute kaufen. Yeah. Und uns wurde gesagt, dass du darauf halt ganz gut üben kannst, ne? Das war doof. Also Schweinehaut ist nicht vergleichbar mit Menschenhaut, logischerweise. Es ist viel, viel stärker und
zäher.
Ja, zäher, genau. Ja, hat mir dann irgendwie nicht so den Kick gegeben, muss ich sagen. Und dann irgendwann eine Freundin von mir, die ist Tätowiererin, hat auch viel bei mir gemacht, die Carina. Habe ich zu ihr gesagt, hey, kannst du mir mal deine Tattoo-Maschine geben, während sie ein Kumpel von mir gerade tätowiert hat? Ich würde das gerne mal an mir selber ausprobieren.
Hast aber noch nicht. All das, was an dir gemacht ist, ist professional. Durch andere.
Abgesehen von meinem Bein. Also das habe ich dann mir das selber tätowiert.
Was hast du da drauf?
Das sieht mir Gott sei Dank nicht. Also ich habe hier so, wenn du so siehst, so
durch die
Pain habe ich
durch die Jeanslücke.
Und ich habe hier, da ist so eine Hello Kitty. Die ist so groß ungefähr, Hello Kitty.
Mhm.
Ja, aber so als Schädel, ne? Also nicht lebendig. Ja. Und ich habe mir gedacht, ach, wenn alle Stricke reißen, keiner sieht sowieso meine Oberschenkel mehr großartig aus, außer ich und mein Mann vielleicht, ja. Und in aller Not kann immer noch eine gute Tätowiererin drüber tätowieren, ja. Aber ey, das habe ich gemacht, deswegen bleibt's.
Drittens, Miriams Lieblingslied im Duett singen. Da weißt du nicht, was du dir antust, wenn du mit mir singst.
Oh, wow. Was ist denn überhaupt mein Lieblingslied? Krass, ja, also ich habe viele Lieder, die ich mag, aber ich habe eine Band, die ich ganz besonders mag, die kennt hier keinen, wobei doch, es gibt Deutsche, die sie kennen, sonst würden sie nicht in Deutschland touren, aber die kommen aus Texas, die nennen sich Blue October und die sind, der Sänger, der hat mich unheimlich bewegt mit seiner Musik, es ist sehr melancholisch, sehr rock, sehr
deep,
very deep, ja, und was mich so beeindruckt bei ihm, ich war auf einem Konzert gewesen in Heidelberg und habe mir tatsächlich so wie so ein kleiner Fan so ein Meet-and-Greet-Paket gekauft, noch für voll viel Geld, ja. Und konnte natürlich während des Konzerts ganz vorne, erste Reihe und so stehen. Und er hat beim Singen selber Gänsehaut bekommen. Und da ich ja selber Sängerin bin und weiß, wie das, ich dachte, geil, der meint es so, der macht das nicht
der
nur für
es.
Die Kohle, sondern hey, ich bin mit der Musik zusammen verbunden. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ja, ich durfte auch tatsächlich vor 2 Jahren ein richtig cooles Interview mit ihm führen. Ich war noch nie so nervös gewesen, echt, das war krass, aber ja.
Also von denen einen Song?
Den würde ich, ja, aber das wird schwer, ne? Kann ich dir gleich sagen.
Wenn du dich entscheiden müsstest, hier Yosemite, Tätowier-Workshop oder das Lieblingslied im Duett?
Das ist eine gute Frage. Das erste.
Yosemite.
Ja, weil das ist cool, ja. Das ist auch der Anfang so ein bisschen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Miriam von M. Ich werde es noch schaffen im Laufe der Zeit. Miriam von M ist da. Mit 25 ist bei dir ein Vulvakarzinom diagnostiziert worden. Du bist Jahrgang 77, das heißt, wir sind Anfang der 2000er.
Ja.
Wusstest du damals schon für dich, ob du Kinder haben willst oder nicht? Also war das eine Frage, die du mit Mitte 20 entschieden hattest?
Ich war ja schon Mutter. Ich habe, wann habe ich denn überhaupt ein Kind gekriegt?
Wie alt ist denn dein Kind heute?
15. Er ist 2000 auf die Welt gekommen. Also genau, es ist ein 2000er Kind, ja, im Dezember, gerade noch so, die 2000.
Mitgenommen.
Mitgenommen, ja, fand ich auch unheimlich cool. Er war prinzipiell geplant. Ich war einfach so weit.
Okay.
Also wir waren in der festen Partnerschaft, das war alles schön, wir haben ganz gut zusammen funktioniert. Ich war gesund, hatte nichts, habe gearbeitet, hatte eine Ausbildung absolviert.
Was hast du gemacht?
Ich habe meine erste, oh Gott, ich habe so viel schon gemacht. Meine erste Ausbildung war Friseurin, habe ich auch ganz normal abgeschlossen und habe mich später dann selbstständig gemacht mit einem kleinen Geschäft, erst mobil und dann später halt mit Standpunkt. Aber zu dem Zeitpunkt, das ist noch viel weiter im Voraus, also Dorian, so heißt mein Sohn, mein Ältester, der war 1,5, als ich die Diagnose Krebs bekommen habe. Genau.
Wie ist das abgelaufen?
Ja, also definitiv habe ich nicht mit Krebs gerechnet. Also das war so nach einem Jahr ungefähr, nach seiner Geburt, hatte ich irgendwie so einen Knoten bemerkt gehabt, unten an der Vulva, also an der Schamlippe. Das hat sich angefühlt wie so ein ganz kleiner Pickel.
Mhm.
Ne? Also hat auch nicht wehgetan oder sowas. Habe nur gedacht, hoch, was ist das? Und das war unweit der Narbe, wurde geschnitten da unten bei der Geburt. Und da ist diese Narbe, an dieser Narbe halt dieses entstanden. Bin dann zum Arzt gegangen, habe gesagt, oh ja, da ist irgendwas, was ist das? Und sagte, ach, nichts Schlimmes. Könnte ein Narbenknoten sein, dass sich was verhärtet hat. Oder ein Faden, der sich nicht richtig aufgelöst hat, weil das waren so auflösende Fäden damals gewesen. Und dann habe ich mir auch nicht weiter dabei was gedacht und hat mir eine Salbe mitgegeben und dann war erstmal gut. Also war nicht gut. Also ich habe erstmal dann gesalbt, ne?
Die Gesalbte.
Gesalbt, richtig. Und bin dann nach 3 Monaten, hat sich halt überhaupt nichts getan. Im Gegenteil, das Ding hat halt angefangen brutal zu jucken. Also das war fast wie so, wenn du so einen brutalen Mückenstich hast.
Du musst da dran.
Du kannst gar nicht anders. Und ich habe mir das blutig gekratzt nachts im Schlaf und es hat trotzdem gejuckt. Also es hat nie wehgetan.
Also nicht nur weh, genau. Irgendwann kippt das ja, dass es dann wehtut.
Ja, hat es aber nicht. Auch selbst als es geblutet hat, hat es nicht wehgetan. Es hat immer nur gejuckt. Ich hätte mir das mit den Fingernägeln abreißen können, ne? Ich bin dann wieder zum Arzt gegangen und habe gesagt, also ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Narbenknoten ist. Und dann meinte er, oh ja, stimmt, das ist wahrscheinlich, könnte eine Warze sein. Und ich so, wieso habe ich denn da unten eine Warze? Ja, und dann sagt er, naja, das kann überall, Schwimmbad, weiß der Geier, woher kommen. Dann hat er mir wieder was anderes gegeben, was ich dann drauf machen musste und hat natürlich auch nichts gebracht. Bin dann aber auch recht relativ schnell wieder zurückgegangen zum Arzt, so nach, ich glaube, 4, 5 Wochen war es gewesen. Habe gesagt, nee, läuft nicht, ist scheiße. Dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir es vereisen mit Stickstoff, weil er war immer noch davon überzeugt, dass
eine Warze ist, die abschaben.
Ja, das hat er dann auch gemacht. Er hat das dann mit Stickstoff vereist. war sehr unangenehm, hat aber erstmal nicht mal gejuckt, Gott sei Dank. Ja. Und nachdem er das getan hat, ist das Ding, oh Gott, das ist einfach wie explodiert, also jetzt nicht wörtlich, sondern über die Wochen sehr schnell gewachsen. Bin ich dann halt zu einem anderen Arzt. Also ich bin zu meinem ursprünglichen Gynäkologen gegangen, den ich schon seit Jugendlichen hatte. Ich bin nur zu einem anderen zu dem Zeitpunkt gegangen, weil ich weggezogen bin und wollte nicht 40 Kilometer ständig hin und her eiern. Dann bin ich zu ihm gegangen, der guckt sich das Ding an und sagt, da, wir müssen sofort morgen operieren. Und ich gucke ihn so an, nee, ich kann morgen nicht, ich muss arbeiten. Ja, also ich habe ein Kind zu Hause, wie stellen Sie sich das vor? Er hat gesagt, er findet, das sieht nicht gut aus, er möchte das gerne weggeschnitten haben. Und dann habe ich gedacht, müssen Sie mir trotzdem ein paar Tage Zeit geben. Ich kann das nicht einfach jetzt so. Aber ich habe auch nicht an Krebs gedacht. Der hat nur gesagt, das muss weg. Und ich habe gedacht, ja, klar, es stört mich.
Aber der hatte die Arbeitshypothese wahrscheinlich
schon. Na sicher, der war schon älter, der war auch schon, keine Ahnung, wie alt ist der gewesen? 65, ja. Mhm. Und ich bin ja in Deutschland geboren, ne, aber in Amerika aufgewachsen. Der hat mich auf die Welt gebracht. Schon. Also okay. Das ist so, so lange kennt er mich quasi schon. Ne? Und das war dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich kümmere mich drum, dass irgendwie das alles läuft. Und dann bin ich halt, habe alle meine Termine geregelt, habe dann 4 Wochen noch gewartet, weil ich halt nicht drüber, weißt du, denkst ja nicht drüber nach, ja. Und dieses Ding da unten, das hat ständig genässt und ist dann an der Unterhose kleben geblieben, weil halt der Grind sich natürlich mit dem Stoff verbunden hat. Und ich bin dann halt irgendwann, habe ich dann einen Termin gemacht, dann konnte ich es ambulant auch machen. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit anders, kurze OP, kurze Vollnarkose, abends wieder nach Hause. Ja, ja, war wirklich, ja, wirklich so. Und ich habe dann halt genau so gemacht. In diesem Zeitraum ging es mir, also so vom Kopf her habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, ne? Und habe dann irgendwie die OP hinter mich gebracht.
Dann machen die ja wahrscheinlich eine Gewebeprobe.
Nein, die haben das ganze Ding weggemacht. Also die haben das einfach komplett rausgeschnitten.
Ja, aber dann machen sie auch trotzdem analysieren.
Die haben das dann ins Labor geschickt, genau. Also ich lag im Aufwachraum und dann kam die Schwester zu mir und sagte, ja, die OP war alles gut. Und dann hatte die dieses Ding in so einem Wasser, Flüssigkeit, das war so eingedingt und hat gesagt, das schicken wir jetzt ins Labor und die Pathologie. Und ich war noch so benommen und ich habe mir nur gedacht, warum schicken die das in die Pathologie? Und dann, ach ja, natürlich machen sie ja mit allen Sachen, die irgendwie entfernen. Hab mir auch nichts Schlimmes dabei gedacht. Bin nach Hause gefahren dann, beziehungsweise abgeholt worden, bin dann heim. Ganzen Tag gepennt, weil du eh nur müde bist noch von der Narkose. Und am nächsten Tag ging es mir ganz normal, hatte halt Aua da unten. Und war dann irgendwann Wochenende und montags, also ich hatte mittwochs einen Termin, montags, morgens habe ich aber entschieden, boah, ich gehe einfach, es war August, es war total heiß draußen.
Geht nicht.
Und das tut so weh, das hat so gezwickt, weil es halt schon so verheilt waren, die Fäden, die haben halt gedrückt, ne? Ja. Geh spontan morgens früh einfach zum Frauenarzt, der kann dir ja die Fäden lösen und dann gucken wir mal, wie es ist, ja. Ich den Kleinen zur Oma gebracht, ich schnell zack, um 8 Uhr da gestanden und in die Praxis rein. Und in der Praxis habe ich so, ich hatte das Gefühl, alle sind irgendwie komisch. Kennst du das? So, wenn du so
eine Energie im Raum, wo man merkt, oh, die sind aber alle ernst.
Ja, die sind ernst und so angespannt.
Kommen Sie mal rein.
Ja, ja.
Ah, das so.
Ja, und dann bin ich erstmal ins Wartezimmer, kurz warten. Dann hat mich der Arzt auch reingeholt und dann hat er auch noch nichts gesagt. Ja, der hat dann mich untersucht, Wunde geguckt, hat gesagt, alles super verheilt. Er könnte die Fäden ziehen, die hat er dann auch gezogen. Und dann hat er mich in die Kabine geschickt zum wieder anziehen. Und dann, als ich gerade fertig war und aus der Kabine rauslief, sagte er so zu mir, ja, er hätte heute Morgen per Fax meine Befunde bekommen. Und ich habe mir gedacht, wieso faxen die dem die Befunde jetzt so schnell zu eigentlich? Mhm. Ja. Und dann guckt er und sagt, er kann es selbst nicht glauben, aber ich hatte ein bösartiges Karzinom, ein Plattenepithelkarzinom der Vulva und es ist invasiv gewesen. Ich habe Krebs. Ich habe da gestanden so. Ich kann dir nicht sagen, was ich gefühlt habe. Es hat sich so nach nichts gefangen gefühlt irgendwie. So nach was? So nach nichts. So dieses, du hast ja wirklich so, als würdest du so ein Rauschen auf den Ohren haben. Und dann gehen dir 1000 Gedanken in super schnell durch den Kopf, wo du denkst, oh Gott, was passiert jetzt? Ja. Und dann saß ich habe gezittert am ganzen Körper, saß ich zitternd vor ihm und er hat dann den Befund rausgeholt und hat dann hier mir erklärt, was diese ganzen Fachbegriffe bedeuten, die ich in meinem Leben noch nie vorher gehört. Der Tumor war halt 3,4 Zentimeter groß. Mhm. Das ist ja schon riesig, groß. Ne? Da wir präoperativ nicht wussten, dass es bösartig irgendwas Schlimmes ist, haben die natürlich keinen Sicherheitsabstand auch gewährleisten können.
Das heißt, sie wussten nicht, ob sie alles erwischt haben.
Richtig, genau. Und dann habe ich halt, der war gelb, der Zettel war gelb und ich bin mit meinem gelben Zettel ich setze mich ins Auto, super sonniger, schöner, wunderschöner Tag, das werde ich nie vergessen, und saß dann da in meinem Corsa, den ich damals hatte, ja, und habe dann meinen Partner angerufen und habe gesagt, ich bin völligst am Arsch, habe ich gemeint. Und er sagt, was ist los mit dir? Und ich so, ja, ich habe angefangen, hysterisch zu weinen. Ich konnte noch nicht mal rausbringen, was ich ihm sagen wollte. Und dann wurde er böse am Telefon und dann schrie ich nur ins Telefon, ich habe Krebs. Und dann war alles still.
Die Diagnose jetzt 14 Jahre her und heute Abend bist du bei uns zu Gast. Richtig. Miriam von M. Miriam von M.
Ich krieg's irgendwann hin. Nein, das wird nichts mehr.
Die Radio Wissen.
Kannst mich Miriam nennen, ist kein Problem.
Miriam, die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Miriam von M. ist da. Dann hast du die Diagnose bekommen. Wie viele Jahre bist du danach durch, weiß ich nicht, Operationen, Krankenhausaufenthalte und so weiter gegangen? Über was für einen Zeitraum reden wir dann da?
Viele.
Eins, zwei viele.
Also erstmal natürlich habe ich gar nichts gemacht. Also ich hätte ja machen sollen und habe nicht. Bin August hatte ich die Diagnose. Dezember bin ich erst in die Onkologie.
Hätte schneller sein sollen, richtig. Was ist dann da passiert?
Ich wollte nicht. Also es war einfach Angst. Also ich habe mich natürlich dann mit der Thematik beschäftigt, ne? Ich war dann einmal in der Onkologie zum Vorgespräch gewesen und da, als sie mir gesagt haben, dass sie mir die äußerlichen Geschlechtsorgane entfernen wollen, habe ich gesagt, dann sterbe ich lieber. Also die Klitoris, die Schamlippen, alles wegschneiden.
Und wenn du dann, das war der Plan?
Das war der Plan, genau. Das ist auch die normale Vorgehensweise bei so einem Tumor. Das nennt sich radikale Vulvektomie. Und wenn du dann halt 25 bist, willst du halt nicht unbedingt deine Klitoris oder deine Schamlippen verlieren. Ich habe natürlich dann auch den Fehler gemacht, zu googeln, oder damals gab es noch gar kein Google, aber halt mal mich zu informieren, wie sieht sowas aus, und es ist einfach dann nichts da. Also es ist einfach nichts. Ja? Du hast einfach ein Loch, das vielleicht noch klein ist. Ja? Künstliche Ausgänge und so ein Zeugs halt, ne, für Blase und Co. Und das ist halt der Punkt, wo ich echt, ich bin fast wütend geworden auch, dass sie mir überhaupt sowas vorgeschlagen haben. Aber ist auch nur ihr Job, ne, zu sagen, hey, wir müssen jetzt größtmögliche Sicherheit irgendwie bieten.
Großräumig.
Richtig.
Da bist du aber schließlich doch gegangen. Was haben sie dann wirklich, also hast du dich geweigert, das machen zu lassen?
Ja, weil ich so ein seltener Fall war, ich war so einer der jüngsten in Deutschland zu dem Zeitpunkt, die diese Diagnose hatte, weil sowieso nur 0,04% der Frauen an dem Krebs erkranken, war der Chefarzt heiß auf meine Sache. Und Glück im Unglück halt, ne, hatte ich dann die Chefarztbehandlung, obwohl ich nur Kassenpatient war. Und der hat dann gesagt, okay, er versteht auch meine Situation und hat dann halt mir vorgeschlagen, dass wir eine halbseitige Vulvektomie machen, wo nicht alles, wo die komplette linke Seite halt entfernt wird und dann halt Lymphknotenentfernung, halt die Wächterlymphknoten, die halt für diesen Bereich, um zu sehen, ist was in die Lymphknoten gegangen oder nicht. Und da konnte ich mich dann primär mit anfreunden, auch wenn ich das auch nicht so geil fand. Und er war auch der erste Arzt, der mir gesagt hat, also der mich tatsächlich angekackt hat fast. Also ich war ja so locker, wie ich jetzt hier so rede, ne? Und dann guckt er mich an und sagt, Sie wissen schon, dass Sie eine ernstzunehmende Erkrankung haben, oder? Mhm. Sie können daran sterben. Und als er das Wort sterben, es war der Erste, der gesagt hat, oh, du kannst daran sterben, war ich dann echt erstmal wieder krass. Nee, also klar, irgendwie weißt du es schon. Aber
es war nicht angekommen.
Richtig. Jo, und dann habe ich halt die ganzen Sachen über mich ergehen lassen im Folgejahr. Also Dezember durfte ich noch Weihnachten feiern und Silvester. Und dann habe ich immer noch ein bisschen gewartet, weil ich so Angst hatte davor. Und dann irgendwann habe ich mich doch dafür entschieden, das machen zu lassen. Habe das dann entfernt bekommen. Es lief auch alles gut. Habe noch eine anschließende Bestrahlung bekommen und einen Wiederaufbau, also eine plastische Verschiebung. Also muss ich sagen, ist auch wirklich echt gut gemacht worden. Gefühle sind halt eine Sache, ne? Wenn alles taub ist, ist halt taub. Aber Hauptsache,
das heißt, taub ist alles.
Fast. Also ich spüre halt, über die Jahre findest du so manche Punkte wieder. Also die Nerven finden das, ja, aber viel ist halt nicht mehr. Also vaginal, Innenvaginalkanal ist fast alles taub, da ist nichts mehr. Die Gebärmutter an sich, die spürt leider Gottes immer noch Schmerz. Das wäre mir irgendwie lieber,
wenn der Schmerz könnte weg sein, die Lust könnte da sein.
Jawohl.
Der Deal wäre besser.
Richtig. Aber du kompensierst. Ne? Also du lernst anders halt mit dieser Thematik umzugehen. Du, auch gerade das Sexualleben ist dann irgendwie ein anderes. Erstmal ist es gar keins, weil ich mich komplett zurückgezogen hatte. Also ich war dann 2003, war ich dann so weit, dass ich meine Partnerschaft natürlich dann auch in die Brüche gegangen ist. Ich wollte einfach nicht mehr angefasst werden. Ich wollte gar nicht. Ich hatte immer nur Angst, dass wenn wir jetzt vielleicht Sex haben können, könnte der Tumor wiederkommen. Also das waren total kranke Gedanken und natürlich hat sich mein Partner dadurch auch weggedrängt gefühlt. Kann ich verstehen, so im Nachgang. Ne? Und dann sind wir auch auseinandergegangen. Wir sind heute die besten Freunde, aber damals für die Partnerschaft hat es nicht gereicht. Ja. So, und dann ging es mir eine Weile erstmal wieder gar nicht schlecht. Also ich hatte immer mal wieder so ein bisschen Probleme mit der Immunabwehr, gerade wegen den Behandlungen, die ich halt sofort, die Bestrahlung hat mich ganz schön mitgenommen, gerade im Unterleibsbereich, du bist da halt echt, das ist echt nicht schön. Also weil das halt auch hochdosiert ist dann, ne? Weil es die einzige Möglichkeit, Chemo machen sie nur, wenn halt wirklich irgendwo im Körper Lymphknoten befallen sind, weil grundsätzlich ist es beim Vulvakarzinom, dass Chemo sehr selten greift.
Hattest du Lymphen beim Befallen?
Mm-mm.
Okay.
Gott sei Dank nicht. Also Glück, also zumindest nicht, was man sehen konnte in dem akuten Zeitpunkt, und es bleibt hoffentlich.
Aber dann kann man doch eigentlich sagen, dann lässt du damals sozusagen die halbseitige machen, dann wird das wieder aufgebaut, dann kontrolliert man das, aber wenn dann alles gut läuft, müsste es das dann doch gewesen sein.
Ja, beim Vulvakarzinom ist es leider so, dass es jede dritte Frau ein Rezidiv wieder bekommt.
Ja, es kommt wieder.
Ja. Einfach aus dem Grund, weil diese Tumore, deswegen machen sie auch diese radikale Vulvektomie, Abklatschmetastasen bildet. Das heißt, alles, was der Tumor berührt hat in der Umgebung da unten, ist ja alles etwas eng zusammen, ne, kann metastasieren. Äußerlich. Das ist tatsächlich so. Weil man heute weiß, das wusste man früher halt nicht, als ich den Tumor bekommen habe, dass tatsächlich dieser Tumor HPV-assoziiert ist. Mhm. Also zum größten Teil, ähnlich wie bei Gebärmutterhalskrebs, kannst du nicht alle Tumore dafür verantwortlich machen, aber ein Großteil von den
Karzinomen.
Genau, richtig. Damals wusste ich, das wussten wir
alle. Du hattest auch keine HPV-Impfe.
Ich wusste auch noch nicht mal, dass es HPV gibt, und es hat auch kein Arzt kontrolliert. Das kam erst später, als ich dann an Gebärmutterhalskrebs erkrankt bin. Das war das Nächste, und ich dachte erst damals, es hat noch
aber was. Aber das hat was damit zu tun, oder ist das unabhängig? Nee,
es war unabhängig voneinander.
Ach komm.
Ja, richtig. Das war, und ich dachte damals noch, das hat was miteinander zu tun, weil macht ja irgendwie Sinn, wenn das alles so, ne, im Unterleibsbereich ist. 2000, und lass mich überlegen, Ende 2005 hatte ich den ersten schlechten Abstrich gehabt. Also ganz normaler Krebsabstrich, da war dann ein PAP3D.
Das heißt?
Das ist so eine, ach Gott, weitläufige Vorstufe. Da sind Zellveränderungen, Dysplasien zu sehen. Kann sich aber wieder von alleine zurückbilden.
Okay.
Kannst du auch haben, wenn du
zum Beispiel... Heißt, man muss engmaschige Kontrollen
da. Alle drei Monate, genau, richtig. So, dann ist es so, da wurde dann zum ersten Mal ein HPV erwähnt, ja. Und dann wurde auch ein HPV-Test gemacht, und dann wurde festgestellt, dass ich High-Risk und Low-Risk positiv bin.
Ja, bei HPV gibt es, glaube ich, irgendwie 120 verschiedene, genau, Arten und Teile.
Richtig, aber 9 sind halt die Krebs auslösen. Ja. Du hast halt wirklich viele, die dann Genitalwarzen oder sonst irgendwie so unangenehm, aber...
Ein paar sind eben
High-Risk. Ein paar sind halt böse, genau, richtig. Und diese High-Risk, es gibt halt wenige gefährliche, und dann gibt es halt die richtig bösen. Ja. 16, 18, 33 sind so die, wo man sagt, die lösen zu 90% den Krebs halt aus. Ne.
Und
ich hatte alle drei. Also ich war alle drei positiv, genau. Was natürlich krass war, weil ich einfach, ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt trägst du das schon die ganze Zeit mit dir rum, und du denkst ja dann auch dein Sexualleben nach und hast dir, erstens denkst du, wo habe ich mir das geholt? Zweitens, wem habe ich das jetzt noch gegeben? Weil du gar nicht, weißt du, so, das sind so viele Gedanken, die dann durch den Kopf gehen.
Aber heißt das, du hast eine Total-OP dann machen lassen müssen?
Also das Ganze ist so katastrophal beschissen gelaufen. Also 2006 habe ich dann eine Konisation gemacht bekommen. Das heißt, das ist ein Kegelschnitt am Muttermund, wo einfach nur ein bisschen entfernt wird, wo sie sagen, okay, wir machen jetzt wenig weg, aber so, dass wir die Gebärmutter noch erhalten können und so weiter. Ich habe damals zu den Ärzten, ich habe sie angefleht, ich habe gesagt, bitte macht alles weg, macht die Gebärmutter raus. Ich war ja Mutter, ich wollte keine Kinder mehr. Ich habe mir gedacht, ey, ich bin Krebspatientin, ich habe ein erhöhtes Risiko sowieso an dieser Krankheit zu erkranken. Und dann haben sie, da hat der Oberarzt zu mir im Krankenhaus noch gesagt, wir wollen ja jetzt nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und ich habe dann da gesessen, du Arschloch, ja, also gedacht habe ich es mir, wie kannst du bestimmen über mein Leben und wie ich mich fühle, ja. Und
das heißt, es ist dann schlimmer geworden?
Ja, ich bin dann halt, musste die Konisation machen, weil er mich nicht total operieren wollte. Und bei der Konisation haben sie dann halt recht gut weggenommen, ja, und dann haben sie auch noch, während der OP ist dann noch einiges schief, haben irgendwelche Blutgefäße getroffen. Ich hatte bösartige Blutungen, musste dann auch tamponiert werden, und ach Gott, ich musste dann auch über Nacht auf die Intensiv und weiß der Geier was alles. Das war, ich habe unheimlich viel Blut verloren und konnten sich nicht erklären, warum. Und als sie dann den Befund vom Pathologen hatten, konnten sie sich erklären, warum, weil sie direkt durch Tumorgewebe geschnitten haben, was natürlich katastrophal ist, weil es mit der Blutbahn dann vermischt wird. Ja. Ne? Also man sagt immer, lass ein geschlossenes Kreislauf geschlossen. Ja. Hätte dieser Arsch damals, ja, und sie sagt, wie es ist, einfach mal auf meine Intuition gehört und gesagt, okay, klar, du bist jetzt 30 knapp.
Jetzt machen wir das.
Wir machen's.
Was ist dadurch passiert? Also was, dann ist es in die, also.
Ach, das ging.
Das heißt, wir reden jetzt über Vulva-Karzinom, wir reden über Gebärmutterhalskrebs. Was ist Krebs? Was ist dadurch noch entstanden?
Ja, dadurch ist dann noch Chemo entstanden, dadurch ist Bestrahlung entstanden und eine Trachelektomie habe ich gemacht bekommen. Das ist die Komplettentfernung des Gebärmutterhalses, nicht nur den Mund. Den Gebärmutterkörper wollten sie nicht entfernen, aufgrund, ich hatte so eine unheimlich instabile Beckenbodensituation, wo sie sagten, okay, dann würde ich wahrscheinlich inkontinent, das heißt Windeln tragen. Dann konnte ich überlegen, aber man konnte sehen, okay, wenn wir das jetzt machen, dann wird schon alles weg. Wir bestrahlen noch hochgradig und dann machen wir noch eine Chemo aufgrund die Zellen, die eventuell in die Blutbahn hätten gelangen können. Ne? Und das Ganze habe ich dann über mich ergehen lassen.
Über was für einen Zeitraum reden wir?
Ach, das ging von 2006, hatte ich ja den allerersten Krams, bis das letzte Mal bin ich operiert worden, 2009.
Wie viele OPs insgesamt?
Insgesamt 13. Also mit allem, mit dem Vulvakarzinom, mit der Wiederherstellung und so weiter. Und 7 Monate später sollte dann die Gebärmutter den Rest entfernt bekommen, weil sie ist an meinem Darm festgewachsen, also am Enddarm. Und das war für mich unheimlich schmerzhaft. Und man hat ja auch immer Angst, dass dann trotzdem was wiederkommt. Und lieber alles raus damit jetzt und Ende. Endlich hat auch der Arzt gesagt, ja, macht Sinn, müssen wir machen. Jetzt ist langsam Zeit. Ne? Ja, und dann im Jahr, ach, wann war das? September 2009 war dann quasi das Vorgespräch. Und im Oktober sollte dann operiert werden. Und ich war gerade im klinischen Praktikum vom Studium, meinem letzten.
Hm. Und, Psychologie, ne?
Genau, und mir war so schlecht, mir ging es nicht gut und habe gedacht, ich hätte irgendwie Magen-Darm oder sonst irgendwas. Und dann meinte so eine Stationsschwester zu mir, vielleicht bist du ja schwanger. Nee, habe ich gesagt, ich bin nicht schwanger. Ich kann nicht schwanger werden. Ich habe gar keine vollständige Gebärmutter mehr und außerdem gerade vor 7 Monaten noch meine letzten Behandlungen durch. Ja. Und dann hat mich das aber so nicht in Ruhe gelassen. Und dann,
du warst wirklich schwanger.
Ich war dann wirklich schwanger, genau. Das war so der schlimmste Tag, abgesehen vom Kranksein, meines Lebens, weil ich nicht wusste, was soll ich jetzt machen. Ja, ich meine, jeder darf machen, was er will mit seinem Körper. Ich bin nicht Anti-Abtreibung oder sonst irgendwas. Wenn jemand das möchte, kann er das machen. Ich für mich konnte das halt nicht. Also er wollte das auch nicht. Ich habe aber gehofft, dass mir jemand sagt, ich muss es tun, aus Gesundheit.
Um auch die Entscheidung ein bisschen abzunehmen.
Richtig, ja. Und,
aber du hast dann einen gesunden Sohn zur Welt gebracht.
Ja, ich habe einen gesunden Sohn. Wann? 2010 im April. Der wird jetzt 6.
Das heißt, du hast 2 gesunde Kinder. Das zweite ist 2010 zur Welt gekommen. Wie geht's dir denn heute?
Mal besser, mal schlechter. Also was der Krebs angeht, also was den Krebs angeht, ich habe letztes Jahr wieder einen Befund gehabt an der Vulva. Allerdings war es noch sehr, sehr weit in der Vorstufe und wir sind ja jetzt auf der Tour, wo wir sagen, wir ersticken alles direkt im Keim und habe das ganze letzte Jahr behandelt und war da in Behandlung für und bin jetzt auch Ende März wieder dran, also zur Kontrolle, ob das alles auch funktioniert hat. Die Behandlung war im Dezember fertig und wenn ich jetzt selbst entscheiden könnte, weil ich sehe ja auch, man lernt ja auch seinen Körper kennen, glaube ich, dass das ganz gut ist. Ja.
Gibt es sonst Baustellen gerade im Körper?
Viele.
Okay.
Leider Gottes viele. Also ich bin nach Gabriels Geburt beziehungsweise schon in der Schwangerschaft an Lupus erkrankt. Das ist eine Autoimmunerkrankung.
Denken wir jetzt alle an Dr. Haus, ne?
Ja, jetzt nicht Lupus. Richtig, es ist tatsächlich aber Lupus. Ja. Und ich habe das erst am Anfang gar nicht so ernst genommen, weil es ja erstmal so über die Haut ausgetragen wird und du hast ja so Ausschläge und die tun halt ein bisschen weh und jucken, aber dann geht es halt auf die Gelenke, ne? Also so typisch rheumatische Sachen, das greift die Gelenke an, aber bei Lupus ist es halt auch noch zusätzlich so, dass du die Organe angegriffen werden halt, also die Lunge, die Leber, das Herz, die Nieren, alles, ja. Und das ist halt schwierig, wenn mal eine Organbeteiligung anfängt, das dann wieder in den Griff zu bekommen und du wirst halt ständig damit beschäftigt. Das Problem ist, du willst dein Immunsystem stärken, damit der Krebs nicht wiederkommt, darfst dein Immunsystem aber nicht stärken, weil sonst kommt der Lupus wieder, also was machst du dann, ja.
Und das heißt ein ständiges Austarieren.
Richtig, genau.
Das heißt, wir reden über ein Rezidiv, was das Vulvakarzinom angeht, von dem du glaubst, könnte ganz okay sein. Wir reden über Lupus. Worüber reden wir noch gerade?
Ja, also durch dieses Ganze ist natürlich mein Herz, also ich habe starke Herzrhythmusstörungen und Krams, das ist halt alles belastet. Ne? Also ich muss ich habe ja gar nicht erwähnt, meine Gebärmutter habe ich übrigens immer noch. als sie den Gabriel auf die Welt gebracht haben, per Kaiserschnitt, weil normal ging ja nicht mehr, habe ich gesagt, dann bitte raus. Und dann sagte mir, das geht nicht, weil ich sonst zu viel Blut verloren hätte. Ja. Die machen das 6 Monate später. 6 Monate später hatte ich keinen Bock mehr, weil einfach irgendwann reicht es, keine Operationen mehr, will nichts mehr wissen von dem ganzen Scheiß. Und aber sie hätte schon letztes Jahr rausgemusst, die Gebärmutter, weil sie jetzt...
Das heißt, das steht eigentlich an.
Die ist 10 Zentimeter groß mittlerweile, was eigentlich so nur 4 sein sollte, 4 bis 5. Ja, und ich habe echt arge Probleme damit. Und ja, ich weiß, ich motiviere jeden irgendwie zum Arzt zu gehen, aber da habe ich echt gerade Panik vor.
Tatsächlich, weil du machst die Kampagne Fuck Cancer, die nimmt zumindest, wenn man dich in der Öffentlichkeit wahrnimmt, einen Riesenraum ein.
Ja.
Es sieht so aus, als ob du dem gerade alles unterordnest.
Richtig, mein ganzes Leben. Also das hast du richtig erkannt. Also ich ordne alles der Kampagne unter. Das ist richtig. Die hat höchste Priorität.
Weil?
Also ich weiß es, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Erstens.
2014 hast du sie gegründet, ne?
2014. Ja. Genau, also Januar 2014. Ja. Die Idee kam aber schon 2013.
Okay.
Und die Vorbereitungen quasi daraufhin dann auch. Und am Anfang war das ja halt so ein bisschen Selbsttherapie, ne? Und ich wollte aufklären einfach über.
Das heißt, du hast angefangen zu bloggen als erstes?
Ja,
oder?
Ich hatte schon eine Facebook-Seite, eine öffentliche, wegen meinem Tattoo-Model-Gedöns, das ich gemacht habe, so nebenbei. Und hatte da schon eine Anhängerschaft von so knapp 12.000 bis 15.000, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Und hast du angefangen, da auch zu schreiben?
Genau, ich habe halt gedacht, nutze das mal, um was Positives zu machen, nicht hier immer nur, ha, guck mal, wie schön ich bin und so. Ne? Und dann habe ich einfach damit angefangen, dass ich halt ein Bild von mir gepostet habe, wo ich halt keine Haare und keine Augenbrauen der Aussage, ja, geht zur Vorsorge, Vorsorge statt Nachsorge und so, ne? Und da sind die Leute natürlich erstmal amok gelaufen und gesagt, was ist denn da los? Ja, und
das war für dich auch so eine Art öffentlich machen dadurch.
Ja, eine Befreiung irgendwie. Hm. Ich war soweit. Also ich habe das ja Jahrzehnte, kannst du schon fast sagen, ne, nach innen getragen, beziehungsweise nur Familie und Freunde wussten davon und es war aber Zeit, das rauszulassen. Ich habe es genug mit mir rumgetragen und ich hatte das Gefühl, jetzt, weil mir ging es auch gut zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja nichts und es war einfach so, mir geht's ja gut, also brauche mich keiner zu mitleiden. Ne? Ich meine, diese Krankheit hat mir so viele Jahre genommen, so viele positive Zeit, die ich hätte verbringen können, so viel Kraft auch, körperlich. Wenn ich nichts daraus mache, wie jetzt mit dieser Kampagne, ja, dann wäre es verschenkte Zeit gewesen.
Sag mal den Merksatz der Kampagne, geht es hier vor allen Dingen um Aufklärung, ist das der Kern?
Ja, also prinzipiell war es erstmal der Kern. Das hat sich ein bisschen gewandelt um die Zeit. Das ist ja die Kamera heißt ja Fuck Cancer, ne? Und jetzt mittlerweile, nachdem ich gesehen habe, wie viele Menschen da involviert sind, es ist einfach gemeinsam stark, ja, Stay Strong und Fuck Cancer. Und ich versuche den Menschen einfach erstens natürlich die Aufklärung zu geben, hier guck mal, das und das gibt's, aber mehr auf sich selbst auch zu achten, weil ich kenne so viele Menschen, die so jung erkrankt sind, wo jeder denkt, oh nein, mich trifft's nicht, ja, warum soll es dich denn nicht treffen? Das kann jeden treffen, ja. Mhm. Und das Wichtige ist einfach, dass man bedacht miteinander umgeht. Es ist alles so verschenkt sonst, ne? Also du siehst das Leben einfach von einer ganz anderen Perspektive, ja, wenn ich bin damals nach dem Befund in meine Lieblingsdiskothek gegangen, wo ich feiern war, immer Spaß hatte. Und ganz alleine habe ich mich in eine Ecke gesetzt und habe die Leute beobachtet und habe gedacht, krass, vor einer Woche warst du noch hier, hast du total gefeiert und Spaß gehabt und in einer Sekunde ist dein Leben ein anderes. Ja? Und du musst nicht die ganze Zeit an Krebs denken, oh mein Gott, ich könnte erkranken. Aber im Hinterkopf behalten. Genau, einfach Bewusstsein für dich selbst, für die Menschen um dich herum, weil jeder kann eine Thematik mit sich rum.
Aber wenn du so, das hast du vorhin auch gesagt, ne? Du bist auch platt und groggy.
Ja.
Und das macht dich auch, also es ist super anstrengend für dich.
Ja, definitiv.
Woher nimmst du die Kraft dann, das alles zu tun?
Das ist, viele fragen mich das auch. Ich kann dir das so gar nicht 100%ig beantworten. Natürlich treibt mich das auch an, dass ich so viel Zuspruch bekomme von den Menschen, die halt diese Hilfe benötigen. Ich fühle mich in der Verantwortung. Also ich fühle mich in der Verantwortung, diesen Menschen auch weiter diese Kraft zu geben. Weil stell dir vor, ich würde jetzt sagen, oh, ich kann nicht mehr, ich höre auf, ich kündige, keine Ahnung, das Ganze geht zu Ende.
Ich bin raus.
Die ganzen Menschen, die jetzt Kraft schaffen, denken dann, fuck, also wenn die starke Frau, die jetzt seit Jahren da vorne steht, sagt, okay, ich kann nicht mehr, wie soll ich das denn schaffen?
Aber vielleicht darf die starke Frau sowas sagen wie, ich brauche mal ein bisschen mehr Freiraum oder muss auch mehr auf
richtig.
Mich achten oder
das
sowas.
Das ist richtig und ich versuche das auch, aber es fällt mir unheimlich schwer. Und das hat wieder auch einen psychologischen Grund, denn dann habe ich ja Zeit, darüber nachzudenken, dass ich auch krank sein könnte, weißt du?
Und das heißt, wir reden auch über Flucht?
Ja, ganz klar reden wir über Flucht. Also ich flüchte mich in die Arbeit, ja. Weil das gibt mir das Gefühl von Leben, ich spüre Leben. Ne? Also alles andere, wenn ich auf der Couch liege, fühle ich mich krank. Also ich fühle mich dann, oh, ich kann nicht und bäh. Es ist nicht dieses typische, ah geil, ich kuschel jetzt auf der Couch, weil ich habe jetzt einen freien Tag. Für mich ist es direkt mit Leere verbunden und direkt mit Scheiße. Ich habe so viele Tage gelegen, so viele Wochen, so viele Monate, ja. Und da schleicht sich dann so ein richtig ekelhaftes Gefühl von Leere rein. Und dann kriege ich schon wieder die Krise. Ich kriege die Krise, wenn einen Tag lang ich mal nicht 20.000 E-Mails kriege, weil ich denke, oh Gott, irgendwas läuft nicht richtig, ja. Und das ist krankhaft schon fast so ein bisschen. Also ich mache eine Therapie begleitend zu meinem Ganzen, muss ich auch. Ich kann das gar nicht anders.
Macht ja auch Sinn, ja.
Ja, und meine Therapeutin sagt halt auch immer wieder, dass es tatsächlich so eine Art Flucht ist, in die Arbeit, um sich selbst zu spüren, dass man lebt. Man spürt das Leben, weil meine größte Angst, und das gebe ich auch offen zu, das würde ich auch jedem in der Öffentlichkeit sagen, ist der Tod. Ich habe unfassbar krasse Angst davor.
Vom Tod oder vom Sterben?
Vom Tod. Also vom Sterben, ich habe keine Angst vor Schmerzen.
Das nicht?
Ich bin nicht so der Schmerz, weiß ich nicht. Also ich kann schon viel ertragen müssen in meinem Leben.
Davor Angst, nicht mehr zu sein?
Ja. Alles einfach wegzuhaben. Ich meine, ich ertappe mich dabei, wie ich darüber nachdenke, wenn ich denke so, oh Gott, ich habe morgen nicht mehr die Tauben, die im Baum sitzen oder das Lächeln meiner Kinder oder scheiße, keine Ahnung, den Parkticket, über den ich mich aufrege, weil gerade irgendein Typ vom Ordnungsamt mehr. Weißt du, sind sie tatsächlich solche Sachen, wo ich dann denke, krass, die regen mich zwar auf mit so Sachen, ja, aber die würden mir auch wiederum fehlen. Oder zuschauen zu können, wie meine Kinder groß werden, essentielle Dinge einfach auch, ja, den Geruch von einem Morgen oder der Regen auf der Haut, ja, und da denke ich so, ich bin halt leider nicht gläubig, ich weiß es nicht, also ich versuche immer wieder, ne, also ich suche nach
aber
irgendwas.
Aber nur wenn du zweifelst, kannst du auch glauben.
Ja, also ich habe Freunde, die sind sehr, sehr christlich, ja, auch so sehr, sehr modern christlich auch. Ich habe stundenlang Gespräche mit denen und denke, oh Gott, ich wünschte, ich könnte so denken wie ihr.
Das heißt aber auch, es geht so ein bisschen darum, jede Minute so gut wie möglich, so bewusst wie möglich zu
richtig
nutzen.
Also das ist so. Also ich bin sehr schnell mit allem. Also auch mit meiner
das merkt man gar nicht.
aber es ist tatsächlich so, dass ich kann ganz, ganz schlecht in die Zukunft planen. Der erste Gedanke ist immer, wenn was irgendwie so ein paar Wochen weg ist, hoffentlich lebe ich da noch. Ja.
Hast du eine Prognose? Also gibt es Ärzte, die dir sagen,
nein,
ernsthaft, guck dir tief in die Augen, sie müssen damit rechnen, das?
Nein, gar nicht.
Weil du es nicht wissen willst?
Nee, nicht weil ich es nicht wissen will, sondern weil es einfach keine gibt. Also ich würde es auch, glaube ich, gar nicht wissen wollen. Also ich habe auch zu meiner Familie gesagt, wenn ihr irgendwann mal von einem Arzt erfahrt, dass ich nicht mehr zu leben habe, bitte sagt es mir nicht. Weil lieber unwissend und dann irgendwann einfach untergehen. Ja, weil sonst lebst du immer natürlich
auf den Punkt hin.
Ja, das ist halt, das will ich nicht. Ich will dieses Gefühl gar nicht haben.
Aber das heißt, dein Planungshorizont hat sich verändert. Bist du, also du planst, wenn überhaupt, noch kurzfristig?
Ja, also ich habe Ideen, die müssen direkt umgesetzt werden. Das ist nicht einfach für die Menschen um mich herum. Aber alle, die mit mir zusammenarbeiten, sagen das Gleiche. Die haben das Gefühl, dass mir die Zeit davonläuft oder dass ich so agieren würde.
Ist das auch
würde
dein Gefühl?
Ja, definitiv. Manchmal bin ich so richtig voller Traurigkeit, weil ich denke, oh, das ist vielleicht mein letztes Jahr. Also ich empfinde das so. Das ist vielleicht wirklich auch nur ein Hirngespinst, ja. Aber das ist dann wirklich so.
Dann sag einmal, wenn du sagen müsstest, egal wie lange du noch hast, was sind die Sachen, die dir auf jeden Fall noch wichtig wären, die du machen willst?
Also das Wichtigste ist für mich tatsächlich meine Kampagne. Also das ist, da bin ich wirklich auch ganz ehrlich. Ich arbeite so hart dafür, dass die jetzt wirklich in aller Munde ist. Ich meine, ich bin ja super erfolgreich. Wir haben ja 13 Millionen Menschen, die wir wöchentlich erreichen. Das ist eine Menge, aber es reicht mir nicht. Also das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein für mich.
Aber wann reicht's dir?
Also ich gründe gerade eine gemeinnützige GmbH. Also bin in dieser Gründungsphase drin, was natürlich schwierig ist, weil es auch mit viel Geld verbunden ist. Das musst du erstmal haben. Ich möchte was so Großes aufgebaut haben, dass wenn ich nicht mehr da bin, dass das jemanden in meinem Sinne auch weiterführen kann.
Da, Legacy.
Mhm. Eine Legacy zum Beispiel. Und sie soll nicht nur auf Deutschland beschränkt sein. Also gerade weil ich Amerikanerin bin, ja, ich möchte, dass es überall ist. Jeder kann verkehren zu schreien, ja, aber mal was Effektives dafür zu tun. Und damit gebe ich meiner Krankheit wirklich den endgültigen Sinn, weil wenn sie mich dahin rafft, ja, dann hat das wenigstens Sinn gehabt. Vielleicht sollte ich krank werden, um all den Menschen zu helfen.
Miriam von M. war heute Abend zu Gast. Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
Gerne.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.